Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich einen besonderen Gast, Marlene Engelhorn. In aller Munde zurzeit, das ist die, die das Geld verteilt hat, ein Erbe. Ich möchte ein bisschen auf die Hintergründe eingehen, auf die Person und wie sie sich jetzt so fühlt. Herzlich willkommen, Marlene.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Marlene, du strahlst heute besonders, finde ich. Du bist ja auch ein Gast im Café Eiles, ich beobachte dich oft, ja, mit sehr vielen Medienterminen. Aber irgendwie, es ist vollbracht einmal. Der erste große Schritt ist vollbracht mit der Verteilung.
Ja, jein. Also das Geld liegt ja am Treuhandkonto und wird jetzt von den TreuhänderInnen den Zahlungsmodalitäten entsprechend ausgezahlt, was nichts anderes heißt als die 77 Organisationen wurden angeschrieben vom Organisationsteam des Guten Rats und gefragt, ob sie das annehmen und wenn ja, ob sie das auf einmal wollen und ab wann oder ob sie das auf mehrere Jahre gestaffelt bekommen wollen und dass sie sich das so einteilen können, dass es für sie eine gute und sinnvolle Planbarkeit auch bedeutet. Das heißt, viel der Auszahlungen wird nicht einfach jetzt geschehen sein, sondern beginnt gerade erst und wird sich vielleicht sogar noch 2, 3, 4, 5 Jahre ziehen.
Hat man die eigentlich im Vorfeld informiert oder war das so Pressekonferenz und oh, wir sind dabei?
Soweit ich das vom Organisationsteam weiß, aber Vorsicht, ich spekuliere da, weil ich da nicht drin sitze und deswegen kriege ich das nur am Rande mit, wenn ich ein Briefing bekomme, wurden sie zwischen den Ergebnissen, die am 9. Juni feststanden und der Pressekonferenz informiert, damit sie eben nicht überrumpelt werden, sondern die Möglichkeit haben, sich mal zu schauen, ob sie es annehmen und wenn ja, wie das für sie Sinn ergibt. Sehr viel mehr kann ich dazu aber nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Ist aber total spannend. Ich fand den Gedanken auch sehr schön, die Pressekonferenz zeitversetzt zu machen, damit eben die Organisationen diese Zeit bekommen, sich darauf irgendwie einzustellen.
So, beginnen wir mal von vorne. Du kommst aus gut situierten Haus, einem sehr reichen Haus, also ein reiches Haus, ja.
Überreiches Haus.
Industriellen Familie, die Geschichte geht zurück bis zur Industrialisierung, habe ich gelesen. Viel Geld gemacht und die Firma wurde dann irgendwann verkauft von ihrem Großvater, Urgroßvater, keine Ahnung. Und 11 Milliarden, was das war, kann man diese Zahl so ungefähr benennen.
Wie gesagt, so, auch wieder das über Geld redet also man nicht.
Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Du hast einen ganz tollen Spruch gesagt. Jemand anderer hat gesagt, aber du verwendest den. Es ist leichter, sich auf Geld zu einigen, als auf Gott.
Ja, genau. Ich habe den geklaut von, hoffentlich kriege ich den Namen jetzt richtig.
Der heißt
Noah Yuval Harari. Der hat das geschrieben in einem Buch, das ich nicht zur Gänze gelesen habe, aber diesen Teil schon. Und da habe ich das
ist ein toller Spruch.
Ich fand das, aber ich finde, es ist auch sehr bezeichnend. Ja. Ich würde ganz kurz zu dieser Geldgeschichte zurückkommen, weil ich halte es für total wichtig zu gucken, wo kommt ein Vermögen her. Und in dem Fall, ich weiß nicht, wie viele Urs es sind, das sind 3 oder 4 Urs für den irgendwas Großvater, Friedrich Engelhorn, der BASF gegründet hat, 1865, wenn ich mich nicht irre. Der hat es ja geschafft, durch die Art und Weise, wie wir Unternehmen grundsätzlich gründen, hier in Österreich, aber auch, man könnte sagen, im globalen Norden und im Westen und durch die Globalisierung jetzt weltweit, dafür zu sorgen, dass durch die Eigentumsstruktur die Profite bei ihm landen, unabhängig davon, ob er überhaupt eine Ahnung davon hat, was er da tut. Mhm. Ja? Weil der war kein Chemiker Crack, der hat aber die Chemiker Cracks gefunden und an sich gebunden und alles, was da so rundherum passiert ist. Und dann hat er das aufgebaut ein bisschen mit denen gemeinsam, natürlich nicht alleine, weil allein kriegt man sowas nie hin. Mhm. Und dann hat er das verkauft, das war so ein Elon Musk-Moment, habe ich mir erklären lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich war auch nicht dabei, aber ich finde es spannend, darüber nachzudenken. Mhm. Weil er hat alle Aktien abgestoßen, außer der Gründungsaktie, weil das war sentimental. Scheinbar, ja, also bitte prüfen, wenn Leute das wirklich wissen wollen. Woraufhin alle möglichen Leute gedacht haben, oh mein Gott, das Unternehmen, der Gründer steigt aus, das kann ja nicht gut gehen. Und dann, boom, ist der Kurs in den Keller gerasselt. Hat sich dann noch wiederholt, BASF ist heute der größte Chemiekonzern der Welt, aber schon seit Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr in Familieneigentum, sondern sich gedacht, da kaufe ich mich bei CF Böhringer und Söhne ein, wurde dann später zu Böhringer Mannheim in Abtrennung zu Böhringer Ingelheim, das es ja auch noch gibt. Und das wurde 97 verkauft. Spekuliert sind 11 Milliarden, ich weiß nicht, ob sie stimmen, ich weiß nicht, ob man das eigentlich jetzt inflationsbereinigt anpassen müsste, I have no idea. Mhm. Aber ich würde mal sagen, einige Milliarden und zwar zu viele Milliarden für eine einzelne Familie.
Aber es wurden keine Steuern gezahlt.
Darauf. Keine, nein, null.
Weil und es auf den Bahamas irgendwie gelandet ist.
Auf den irgendwie.
Oder Bahamas oder Cayman, irgendwo.
Wieder, das, was ich weiß, habe ich teilweise mitbekommen, als ich mit Medienarbeit angefangen habe. Da habe ich dann zum Beispiel der Michael Hartmann, ein Soziologe in Deutschland, der hat dazu geforscht und der hat auch sehr spezifisch diese Abwicklung sich angeschaut. Und von dem weiß ich es, also das ist meine Quelle, nicht tatsächlich die Familie, die mir es verraten hat. Aber der Kurt Engelhorn, das war der Cousin meines Großvaters, hat 1968 das ganze Konstrukt, Eigentumskonstrukt, wie auch immer, auf die Bermudas verlegt. Und illegalisiert wurde so eine Nummer erst 1972. Das heißt legal, aber heute muss man sagen, ei, ei, ei. Und hat deswegen 1997, mussten keine Steuern gezahlt werden, weil das so abgewickelt werden konnte.
Und war das eigentlich der Beginn deiner Gedanken, der persönlichen Gedanken, oh, was ist da geschehen? Oder ich bin jetzt der Robin Hood und ich jetzt werde ich mich da einsetzen irgendwie, das kann doch nicht sein. Oder sagt, okay, das ist so, über Geld redet ihr ja nicht in der Familie, nimm es einmal so hin. Oder war das schon der Gedanke, der erste gesagt, das stimmt nicht?
Nee, der Witz ist, ich wusste das alles so konkret, wie ich es jetzt erzählen konnte, lange, lange gar nicht und habe das auch erst erfahren, als ich begonnen habe, mich zu beschäftigen und öffentlich zu sprechen. Und die Beschäftigung ist ja, die geht ja weiter zurück als die Öffentlichkeitsarbeit. Also für mich war eher ausschlaggebend, nicht ein Erweckungsmoment oder sowas. Ich bin nicht ein Schalter, den man umlegt von demokratisch eingestellt auf nicht demokratisch eingestellt oder umgekehrt. Oder Steuern, buh, Steuern, juhu. Sondern das ist mehr so eine Geschichte von, ich bin eingebettet in ein Netzwerk von Leuten, die alle unterschiedlich sind. Und da habe ich Glück, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man so hochvermögend aufwächst wie ich, dass man klassenübergreifende Freundinnenschaften hat. Mhm. Habe ich aber, und das heißt, ich habe ganz andere Dinge mitbekommen können, schon von klein auf. Damals habe ich nichts darüber nachgedacht. Aber im Nachhinein summieren sich diese Effekte und diese Erfahrungen und dann entsteht ein anderes, tiefgreifenderes Verständnis von, was ist eigentlich gerecht und was ist einfach nur der Fall. Und natürlich macht es auch einen Unterschied, dass ich zum Beispiel an die öffentliche Uni gegangen bin und nicht an eine private Elite-Universität.
Also nicht nach dem Lycée, wo man auf seinesgleichen trifft und genau. Macht man sich keine Gedanken. Okay, das
muss man ja nicht. Es wird alles so bequem gemacht, dass man sich buchstäblich leisten kann, dass es einem wurscht ist. Und dann war obendrein das Wissen, ja okay, es gibt dieses Geld in der Familie. Ich wurde dann schon darüber informiert, mit 18, so schaut es aus.
Da hast du das erste Mal gewusst, was ein Liter Milch kostet, oder? Ich meine, jetzt ganz böse gesagt, aber das sind jetzt diese Gedanken.
Beziehungsweise, eigentlich nicht, weil das ist, für mich hat sich ja nichts geändert. Der Liter Milch hat mich nicht interessieren müssen. Ich wusste nur, dass er mich nie wird interessieren müssen, grundsätzlich. Habe aber auch gemerkt, das ist halt das Geld meiner Familie und das ist irgendwie deren Café, weil es ist ja nicht meins, also, ne? Und konnte mich wieder bequem in der Komfortzone verstecken. Aber als diese Ankündigung mit der Erbschaft kam,
Das war
2019 im Herbst, wenn ich mich nicht irre.
Hast du das schon vorfällt oder hast du gesagt, du, ich kriege jetzt ein Geld oder war das
so? Das war so in der Familie so, es kann schon sein, dass die Großmutter jetzt und bla bla bla. Und ich dachte mir, ja, nona nett, aber bevor es erstens niemand hat, weiß man eh nichts. So, kann man rumspekulieren, aber es bringt nichts. Und das nächste ist, normalerweise, unter Anführungszeichen, normalerweise erbt man ja von den Eltern. Das heißt, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das bei mir landen würde. Und dann kam eben diese Ankündigung, doch, und dann wusste ich, jetzt muss ich mich positionieren, weil das ist nicht mehr das Geld meiner Familie, das wird mein Geld. Und wenn ich meine ganzen Haltungen zu Themen sozialer Gerechtigkeit, Verteilungsfragen, wenn ich das ernst nehme, dann kann ich nicht handeln oder aber ich muss zugeben, dass ich kein Rückgrat habe. Das sind meine Entscheidungen und ich weiß
so. Verlieren manche das Rückgrat.
Muss ich halt was
machen. Bei dem Geld ist es eigentlich Hut ab.
So, ne? Ja. Danke. Aber, und deswegen habe ich begonnen, mich auseinanderzusetzen, mich auszutauschen mit anderen Leuten. Ich habe viele Vermögende kennengelernt, die ähnliche Fragen wie ich haben. Wir haben uns begonnen, gemeinsam auszutauschen über, was kann man eigentlich machen, das wegführt von diesen klassischen Arten und Weisen, mit Geld umzugehen, was jetzt zum Beispiel ist, dass man einfach investiert und es vermehrt, was nichts anderes heißt, als dass andere Leute arbeiten und ich aber den Profit in die Tasche stecke, weil ich das Eigentum am Unternehmen zum Beispiel kaufen kann. Aber ich muss dafür nichts machen. Ich kann. Aber ich muss nicht. Und das finde ich irgendwie fishy. Oder die Philanthropie, die so Machtstrukturen zementiert, wo ich quasi reingehe und sage, NGO XY, du bist gerade gut genug für ein bisschen Grant von mir und jetzt übrigens so macht man das gescheit, weil so möchte ich das haben und ich will nur ein Projekt und keine Basisförderung. Und die denken sich, ja danke für nix, oder?
Aber dein Kampf nicht. Geht ja eigentlich gegen, zum Beispiel, man kann ja sagen, in Österreich hat 1% der Bevölkerung das 50% des Vermögens. Ne? Also es geht ja eigentlich gegen diese, oder? Also sag mal mit der Umverteilung, oder geht's gegen, bei dir auch, zum Beispiel, ich bin ein redlicher Unternehmer, ich arbeite wahnsinnig viel, zahle 50% fast Steuern und das find ich zum Beispiel ungerecht, ja? Für das meine, oder wäre ich jetzt auch betroffen, dass ich einfach zu viel Kassier oder zu viel Arbeiter, zu wenig? Wie siehst du das? Also ich glaube, dass da manche ein bisschen ein Problem haben. Es geht natürlich, also ich sehe ja das, was du meinst, Amazon, die ganzen großen oder Nestle oder wie auch immer, die ja keine Steuern zahlen oder wenig Steuern zahlen. Also dein Kampf geht ja vorerst einmal gegen diese ganz, ganz Großen, oder?
Ja, also wie ich das betrachte, ist einfach anzuschauen, Steuersystem ist das Normalste der Welt, dass man eins hat, wenn man eins braucht, sonst kriegt man keinen Sozialstaat. Genau. Ohne Steuern läuft es halt einfach nicht so. Jetzt ist die Frage, wie bekommt man sie so rein, dass alle entsprechend ihrer Möglichkeiten belastet werden oder halt beziehungsweise entsprechend ihrer Möglichkeiten einzahlen. Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem ganzen Belastungsbegriff, weil wenn man streng genommen sich überlegt, wie Geld funktioniert, ist es eine Rückzahlung, aber bevor wir abweichen. Wenn man sich anschaut, dass Arbeit nona net besteuert wird und sehr hoch in Österreich, das stimmt schon, wenn dann immer heißt, ja, Hochsteuern in Punkt Arbeit stimmt das. Ja. Aber in Punkt Vermögen absolut nicht. Vermögen und vermögensbezogene Steuern, also Vermögensteuer haben wir nicht, aber vermögensbezogene Steuern.
Oder auch diese
Steuern,
Kapitalertragssteuer, also genau, Zinsen, die arbeiten, die
sind wirklich winzig. Oder aber bei der Kapitalertragssteuer zum Beispiel, ist ja Flat Tax. Das heißt, das ist nicht progressiv, das ist wurscht, wie viel dabei rauskommt. Ich zahle immer denselben Prozentsatz. Was wir bei Arbeit so nie machen würden, machen wir bei Geld, das unter Anführungszeichen arbeitet, was nicht stimmt. Geld kann nicht arbeiten, Menschen arbeiten.
Aber
und da kann man ja ausgleichen, weil das muss nicht so sein. Das war auch nicht immer so. Und es war ja auch, wir hatten schon ein stabileres System zu einer Zeit, wo wir Vermögen höher besteuert haben, überhaupt besteuert haben, Erbschaftssteuer noch hatten. Die abgeschafft wurde, ist ja ein Skandal.
Aber jetzt sag einmal, jetzt gibt es da natürlich, jetzt haben wir, ich rede jetzt nochmal von Wettbewerbsfähigkeit mit der KEST, ja. Jetzt Österreich ist eh schon, man sagt immer, Österreich ist nicht wettbewerbsfähig, jetzt wenn die Steuern erhöht werden, sind wir noch weniger wettbewerbsfähig, weil in gewissen Ländern, wie in der Slowakei, in Portugal zahlst du minimal. Das heißt, wir kommen, wie siehst du das dann? Also die Wettbewerbsfähigkeit zu senken, weil wir so viel Steuern zahlen mussten oder noch mehr?
Ja, aber der Witz ist, das stimmt halt einfach nicht. Weil das eine, was man schon mal nicht vermischen darf, ist Steuern auf Arbeit und Steuern auf Vermögen. Das wird so gern gemacht und das finde ich nicht in Ordnung, weil bei Arbeit, das ist gegessen und wir könnten das ja anders gestalten und da, wie gesagt, runterfahren die Steuern zum Teil oder die Freibeträge so erhöhen, dass Menschen, die wirklich nicht sehr viel Geld verdienen, nicht schon steuerlich da beitragen müssen, während Menschen, die einfach Geld haben, weil sie es geerbt haben, nichts zahlen müssen. So, da kann man immer ausbalancieren. Aber wenn man sich anschaut, ja, wir sind umgeben in Europa von Ländern, die Vermögens- und oder Erbschaftssteuern haben und offensichtlich nicht kaputt gehen. Nehmen wir die Schweiz, die hat Vermögens- und Erbschaftssteuer. Scheint zu funktionieren. Mhm. Es ist also ein Argument, von dem ich nicht sicher bin, ob es stimmt, sondern ob es nicht vielleicht eher dazu da ist, eine Angst zu zeigen, dass man Angst hat vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, aber die Fakten sprechen nicht dafür. Mhm. Das ist, soweit ich mich auskenne. Ich muss auch immer in Erinnerung rufen, ich versuche mich so viel einzulesen wie möglich, aber wie kein Experte. Ja, man muss schon vorsichtig sein.
Da gibt's Experten.
Und ich glaube, zu sagen, dass es Menschen gibt, denen scheißegal ist, dass sie in Österreich quasi ihr Vermögen aufbauen konnten, wie auch immer das gelaufen ist, dass sie denken, ja, in der Sekunde, in der ich was zurückgeben muss an die Infrastruktur, von der ich jahrelang profitiert habe, vertschüsse ich mich, dass das eine schiere Haltung ist, das wird nicht besprochen. Und natürlich brauchen wir internationalen Austausch zum Thema, wie können wir dafür sorgen, dass wir die Besteuerung so gestalten, dass eben nicht so ein Wettbewerb nach unten stattfindet. Mhm. Aber es ist nicht automatisch ein Wettbewerb nach unten, sondern das folgt ja einer bestimmten Ideologie auch. Und diese Dinge zu besprechen und diese Dinge aufzuzeigen und dann aber die ExpertInnen einzuladen und nicht unbedingt die Pappnase, die ich bin, und zu schauen, was kann man denn wirklich machen, das wäre interessant. Und wenn man sich anschaut, so von wegen, was Österreich eigentlich an Problemen hat, die steuerlich lösbar sind, weil plötzlich sehr viel Geld in der Staatskasse wäre, das momentan dringend gebraucht wird. Und dann den IWF, ja, es ist ja keine linksradikale Organisation, sondern der Internationale Währungsfonds. 18. Juni, glaube ich, war es im Standard zu lesen, hat wieder gesagt, hey, schaut euch doch bitte endlich wieder Erbschafts- und Schenkungssteuer an. Es kann nicht sein, dass ihr das nicht macht. Das funktioniert halt so einfach nicht. Also das mit der Wettbewerbsfähigkeit würde ich dann verstehen, wenn es irgendeine solide Grundlage gibt, aber sogar in Ländern, wo man bis zu 40% Erbschaftsbesteuerung hat, funktioniert. Deutschland hat eine Erbschaftssteuer, der Mindeststeuersatz ist 12%, der Höchststeuersatz sind, ich glaube, 30%, aber bitte nicht drauf festnageln. Die de facto Steuerlast, die dabei reinkommt, sind 2-3%, weil von 400 Milliarden im Jahr nur 9 Milliarden im Fiskus landen, weil so viel Scheiß
Ausnahme da drin sind. Aber da kann ich das Gegenargument einbringen. Du hast ja schon einmal Steuer gezahlt. Das heißt, ich arbeite, ich zahle Steuern, jetzt erbt das mein Sohn und der soll dann noch einmal Steuern zahlen.
Ja, aber
zahlen.
Er hat ja keine Steuern drauf gezahlt.
Ja, er hat keine, aber
ja, aber was ist denn das für ein selber? Argument? Wenn ich eine Einkommensteuer zahle,
dann gehe ich... Gegenargument. Also da will einer in die Firma einsteigen zum Beispiel,
ja.
Ja, kriegt was geschenkt oder wie auch immer, und jetzt muss er mal Steuer zahlen. Was ist das für ein Staat?
Hä? Nee, das verstehe ich gar nicht, weil, also zunächst einmal diese Mehrfachbesteuerung, die stimmt einfach nicht. Das haben wir gerade etabliert.
Nur das ist gut. Steuer.
Nein. Also,
so argumentieren Sie, das ist das Gegenargument.
Ja, aber das stimmt halt. Aber das
warum
ist,
stimmt das nicht?
Das ist volkswirtschaftlicher Unfug, weil wenn der erblassende Mensch eine Steuer bezahlt hat, dann zahlt die erbende Person trotzdem zum ersten Mal Steuer drauf.
Ja, aber du bist jetzt halt wertvoll. Zum Beispiel, du bist jetzt mit 25 erbst du das, ja? Und jetzt musst du sofort, jetzt hast du einen Staat und musst sofort Steuern zahlen.
Ja, und wenn woher ich mit 25 nichts erb...
Ja, aber woher nimmt der das?
Also naja,
von einer Firma ist ein bisschen schwierig.
Ja, aber bleiben wir mal kurz bei der wie funktioniert die Erbschaftssteuer? Die Erbschaftssteuer ist eine sogenannte Quellensteuer. Das bedeutet, dass ich immer mit einem Netto-Plus aussteige. Man kann mir gar nichts wegnehmen, weil die Besteuerung in dem Moment passiert, in dem die Transaktion kommt. Das heißt...
Ist ja auch bei einem Hausverkauf so, ne?
Klar, also genau, also ich habe, also selbst wenn es 99% wären, bekomme ich ein Plus von einem Prozent. Also es ist ja in Wahrheit... das erste Mal, das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo ich das erste Mal Steuern auf etwas zahle, plus es ist ein Netto-Plus in der Sekunde, weil das eine Quellensteuer ist, wenn ich das reinkriege, dann bekomme ich das, was übrig bleibt und das wird da sein. Das ist sogar, wenn man die schwarze Null ernst nimmt, bei einer hundertprozentigen Besteuerung, also ein Nullsummenspiel quasi, ich habe nichts verloren. Das heißt, man verliert gar nichts. Das nächste ist, schauen wir uns die Erbschaften an in Österreich. Von 10 Menschen erben in Österreich 7 nichts. Oder Schulden, ja, kann man ausschlagen. So. Ach so. Das heißt, 3 von 10 Menschen erben was. Bei diesen 3 von 10 erben 70% eine Summe, die geringer ist als 100.000 Euro. Die wird in der Regel sofort genutzt, um eine Schuld abzubezahlen. Irgendwie, keine Ahnung, die Waschmaschine ist kaputt, das Auto, keine Ahnung, solche Sachen. Ja. Das heißt, das fließt in der Regel direkt zurück in die Wirtschaft. Und wenn wir jetzt nehmen, 30% von 3 von 10, das ist circa 1%, dann landen wir bei denen, die wirklich erben. Und die können sich buchstäblich leisten. Das sind nämlich auch die, die in der Regel, wenn sie zum Beispiel ein Haus erben, schon eins haben. Ja? Und dann gilt auch da wieder ganz normal bei der Erbschaftsbesteuerung, dass man sagt, du erbst ein Haus und du wohnst da drinnen oder ziehst da halt jetzt ein. In Deutschland nennt man das Familienheimklausel, dort gibt es nämlich Erbschaftssteuer. Man kann das auch Eigenheimklausel nennen, das bedeutet nichts anderes als, das interessiert die Steuer gar nicht. Selbstgenutztes Wohneigentum, wen interessiert es? Das kann eine Hütte sein, das kann ein Palast sein. Das heißt, es gibt jetzt schon so viele Dinge, die eingebaut sind in diese Modelle, die gängigen Modelle, ja, dass eine Erbschaftssteuer in Wahrheit nichts anderes ist als eine Möglichkeit, die Ungleichheit zu reduzieren. Und auch bei Unternehmen kann man sagen, warum ist es fair, wenn ein Mensch, der nicht geerbt hat, einen Kredit aufnehmen muss, um sein Unternehmen hochzuziehen und zu zeigen, hey, ich kann das. Und eine Person, die das Unternehmen erbt, die kann sagen, ja, perfekt, gemachtes Nest. Statt, wenn sie eine Erbschaftssteuer hat und sagt, verdammt, jetzt müsste ich an die Substanz gehen, dann kann sie einen Kredit aufnehmen.
Aber meistens erbst du auch Firmen, die auch Kredite laufen haben. Also so kreditfrei sind die Firmen nicht.
Das stimmt schon, aber Schulden werden in der Regel abgezogen, weil es immer um Nettovermögen geht. Also erst wieder. Das Argument zieht schon wieder nicht. Und das,
ich möchte mir, dass du es mal erklärst.
Wir sind so fertig. Ja, finde ich eh gut. Muss ja beweisen, dass ich nicht nur Blödsinn erzähle. Aber ich finde es so interessant zu schauen, sogar da könnte man sagen, wenn man wirklich sich anschauen will, wie Wettbewerb funktioniert, sieht man, wenn jemand eben eine Erbschaftssteuer für ein Unternehmen zahlen muss, das lässt sich abstottern wie ein Kredit. Auch das schauen wir uns einfach Deutschland an, oder? Auch wenn die Erbschaftssteuer dazu voller Ausnahmen ist, dass erst wieder nicht funktioniert, ist ein anderes Problem.
Ja.
Aber grundsätzlich, vom Text her steht drinnen, dass wenn man das quasi kriegt, und man gegebenenfalls nicht gleich zahlungsfähig ist, was schon mal passieren kann, aus welchem Grund auch immer, dann kann man das abstottern über Jahre. Und dann zahlt man das ab wie einen regulären Kredit, ganz normal.
Okay.
Also es gibt durchaus Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass diese Steuern in Einklang sind mit der Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert und trotzdem die Ungleichheit verringern. Plus es bleibt dann am Ende dem Staat mehr übrig, um dafür zu sorgen, dass wir zur Abwechslung mal Pflegekräfte gescheit bezahlen, mehr als genug Lehrpersonal angefangen bei der Elementarpädagogik bis hinein in die Hochschulen, aber gerade in der Elementarpädagogik ist wichtig, also, einzustellen. All diese Dinge, das zahlt sich ja nicht aus dem luftleeren Raum.
Aber warum hast du nicht gleich deine 25 Millionen, die Frage wirst du wahrscheinlich eh schon bekommen haben, gleich dem Finanzminister überwiesen hast, dass der das gut verteilen kann?
Zunächst einmal, soweit ich weiß, geht das gar nicht so einfach.
Also kann ich sagen, hallo.
In Deutschland gibt es das sogenannte Schuldentilgungskonto. Aber soweit ich weiß, ist das in Österreich nicht ganz einfach.
Das wäre dann das Guthaben mit dir gestanden.
Und das nächste, wenn der Finanzminister meine Millionen will, muss er mich nur besteuern.
Ja.
Ich lasse mich schon bitten. Ja?
Echt?
Also, ja. Wenn er die Steuer macht, dann kann ich es auch zahlen.
Ja.
Aber ich will nicht, dass es geht nicht um mich, sondern es geht grundsätzlich darum, dass Hochvermögen besteuert gehört, aus Prinzip.
Okay. Okay.
Und wir können es auch zahlen. Also das ist auch urgut belegt, dass man das zahlen kann. Und wenn es dann endlich eine Steuerreform gibt und endlich Vermögen besteuert wird, dann...
Das heißt, dein Kampf geht weiter jetzt. Ihr seid ja auch, du bist ja auch in so einem Club der Milliardäre, klingt jetzt blöd, klingt wahrscheinlich wie in so einem Tropee, Club der Milliardäre, Millionäre, zusammengetan, die gleiche Idee haben wie du.
Meinst weltweit. Du den Verein Tax Me Now?
Nein, das ist ja das. Aber da gibt es ja so, also international gibt es ja auch sehr viele, die verteilen wollen.
Ah ja, da bin ich nicht
das ist
Mitglied
oder Mitglied, so. Aber du bist dabei oder du hast Kontakt zu denen?
Ich habe Kontakt zu denen und besonders die Patriotic Millionaires aus dem Vereinigten Königreich. Mit denen arbeiten wir als Tax Me Now, das sage ich wir, weil ich das nicht alles nicht alleine mache. Ich bin gar nicht schlau genug für das alles. Zusammen, wenn wir zum Beispiel nach Davos fahren, um in Davos zu protestieren wegen des WEF.
Protestieren, nicht Skifahren, sondern wirklich protestieren.
Ja, also ich gehe dann das auf die Straße mit einem Schild herum
wirklich,
und dann
also richtig Aktionismus. Pistolen...
Aktionismus ist was anderes.
Was ist jetzt, ich bin jetzt... Sixth, das kannst du mich am Laufen nennen. Aktionismus, Aktivismus.
Genau.
Aktiv heißt...
Ja, also man kann das Aktivismus bezeichnen. Ich habe so einen großen Respekt vor Aktivismus, dass ich nicht weiß, ob ich diesen Begriff für mich verwenden darf.
Okay.
So kann man jetzt streiten, ist gar nicht so wichtig. Aber zum Beispiel in Davos, da läuft man dann mit einem Schild rum, wo drauf steht Tax Rich und ein Hashtag ist drauf. Ja, wie heißt das? QR-Code, Entschuldigung.
Ja.
Und dann kann man sich das anschauen. Das führt dann zur Webseite und zu den Forderungen von wegen, können wir bitte endlich Vermögen wieder besteuern, so wie wir das schon mal hatten.
Mhm.
Wo ist das Problem? Und in Davos ist es extrem intransparent und undemokratisch organisiert. Deswegen ist das ein guter Ort, um nochmal darauf hinzuweisen, kann man das bitte demokratisch lösen?
Ja. Also mit deiner Aktion, jetzt gehen wir mal ein, jetzt haben wir, hat es die Liste gegeben der 77 oder wie viele Organisationen,
77,
die der Gute Rat ausgewählt hat. Du hast die vollkommen rausgehalten.
Ja.
Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erst einmal, das ist ein Naturschutzprojekt, großartig, also Naturdings, aber die sind gegen Windkraft. Stimmt das?
Das weiß ich gar nicht. Also ich habe die Liste bekommen.
Das hat mich gewundert. Also es passt irgendwie nicht zu dir. Du hast sie nicht entschieden.
Aber so, also von,
okay.
Ob ich die ausgesucht habe, ist eine andere Geschichte. Und es steht mir, glaube ich, nicht zu, jetzt quasi rückwirkend dem guten Rat zu erklären, ob das gescheite oder nicht gescheite Entscheidungen waren. Ich möchte eher das so betrachten, der gute Rat hat diese 77 Organisationen ausgewählt und der gute Rat ist repräsentativ für Österreich. Das bedeutet, wenn man wirklich fragen wollen würde, was ist der österreichischen Bevölkerung wichtig, dann spiegeln sich die Themen eigentlich sehr klar in diesen 77 Organisationen. Also ganz klar, Klimagerechtigkeit ist dabei, aber auch soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit ist dabei. Auch Gewaltprävention, ganz, ganz viele Frauenhäuser, auch die autonomen österreichischen Frauenhäuser als ein großer Verein haben Unterstützung bekommen.
Feuerwehren.
Auch konservativere Angelegenheiten, auch die Caritas und die Diakonie sind da drinnen.
Aber was mir noch ausgestochen ist, die Frage muss dir gefallen lassen, die wirst du wahrscheinlich bekommen.
Ja,
warum
ja.
Momentum? Die Vorsitzende, oder war die gute Ratsvorsitzende, die Frau Wang?
Die Projektleiterin.
Projektleiterin war ja angestellt beim Momentum und die kriegt die zweithöchste Summe. Das ist die ich sage das nur von der Optik, ob es jetzt ein... Du kannst das auch nicht entscheiden,
aber
schaut irgendwie so.
Aber ich würde eigentlich, ich finde das eigentlich amüsant, weil der Dietmar Feuerstein hat das, das ist eines der Ratsmitglieder, der auch bei der Pressekonferenz war, und der hat das im Interview auch mit dem Profil, glaube ich, erklärt und hat gesagt, es ist so gewesen, als wenn man googelt zum Thema Steuergerechtigkeit und Vermögensverteilung und so weiter, dann findet man sehr schnell. Also wenn man in die Recherche geht und es gab eine Gruppe, die hat sich mit dem Thema Vermögen und Überreichtum beschäftigt, findet man sehr schnell das Momentum-Institut, und die sind da reingegangen und dann hat das Team den guten Rat darauf hingewiesen, hey, Transparenzhinweis, wir haben die Alexandra Wang ist Projektleiterin und die hat dort gearbeitet ein Jahr, dass ihr Bescheid wisst. Und dann hat der Dietmar hat das so gesagt, wenn ich ihn jetzt korrekt im Kopf habe und ich hoffe, dass ich ihm jetzt kein Unrecht tue, dass man trotzdem entschieden hat, weil man hat sich überlegt, okay, wen gibt's alles, und Attac ist ja auch dabei, ich weiß gar nicht, ob noch einer, aber das sind die zwei Großen, die haben auch beide eine große Summe bekommen. Und haben gesagt, das ist die einzige Organisation, wo der Hinweis war, überlegt euch, ob ihr das machen wollt, weil es gibt diesen Transparenzhinweis, und sie haben es trotzdem gemacht. Am Ende denke ich mir, ich würde eigentlich dem guten Rat vollstes Vertrauen schenken, dass die schon wissen, was sie tun.
Mhm.
Und ich halte es für ein bisschen, also jetzt nicht von dir, aber wenn ich mir so überlege, für entmündigend zu glauben, dass da 50 Leute ganz normale, blitzgescheite Leute, sich um den Finger wickeln lassen von einer Projektleiterin, ich glaube nicht. Ich glaube, die würden eher sagen, hey, Moment, so geht's nicht. Ja? Mhm. Und im Gegenteil, ich würde denen vertrauen, dass sie sagen, nein, das ist uns trotzdem wichtig gewesen und wir haben das entschieden und wir stehen da dazu. So habe ich es verstanden und mitbekommen. Und ich bin, natürlich freut es mich, weil ich bin dem Momentum-Institut ja insofern sehr dankbar, weil ich deren Arbeit für so großartig halte. Aber dass es gespiegelt wird vom Guten Rat, fand ich einfach schön.
Hat eigentlich, die wurden denn informiert, hat jemand abgelehnt?
Nicht, dass ich wüsste, aber gesagt, da bin ich nicht eingebunden wieder.
Also ich bin auch nicht eingebunden. Das heißt, du hast gar nichts damit zu tun. Nee, das ist abgegeben, lass mich in Ruhe und das war's.
Ja,
und
ich habe in aller Ehrlichkeit ab und zu einen Hinweis bekommen, wenn Interviews kamen, so Facts, dass sie sicher sind, dass wenn ich was erzählen soll über den Guten Rat und Dinge gefragt wird, dass wenn ich was erzähle, dass es stimmt. Aber es waren alle Sachen, die in der Regel auch in den Einblicken zu den Ratswochenenden zum Beispiel dann auch auf der Webseite veröffentlicht wurden. Also richtig hinter die Kulissen habe ich überhaupt nichts gucken können. Ich war in keinem Orga-Team sonst wie drinnen, sondern ich hatte die Webseite vom Guten Rat immer offen am Computer und regelmäßig drauf geklickt und neu laden geklickt, weil ich die neuen Einblicke sehen wollte, irgendwas. Mhm. Und habe es über die Medien verfolgt. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, mindestens so aufregend wie für andere, die das aufregend gefunden haben.
Aber dein Kampf geht ja jetzt weiter oder fällst du jetzt in ein Loch, in mediales Loch, was ich sage. Aber du warst jetzt omnipräsent, ja? Das war ja wahrscheinlich auch. Ich dachte immer so vom Eindruck, habe ich mir gedacht, du bist eher der schüchterne Typ. Also du wirkst aber nicht so. Du kannst ganz gut mit Medien und das gefällt dir ja auch, oder?
Oh, da wäre ich vorsichtig. Spaß? Na, schwierig. Es ist mir wichtig. Mhm. Es ist mir wichtig. Ich versuche mich so gut wie möglich vorzubereiten. Ich möchte das so gut machen, wie ich nur irgendwie kann. Mhm. Es liegt mir wirklich am Herzen.
Ja, dass du dafür brennst, das sieht man.
Das Thema, man, ja. Und die Medienarbeit liegt mir jetzt. Es gibt Formate, die mag ich lieber. Mhm. Podcasts tatsächlich mag ich lieber. Also ich weiß nicht, ich fühle mich da wohler als in anderen Formaten. Aber mögen ist schwierig. Mhm. Ich verstehe es als einen Teil der Aufgabe, wenn ich ehrlich mit dieser ganzen Thematik umgehen will. Und ja, das wird sich schon verändern, weil ich dadurch, dass ich jetzt diese Summe rückverteilt habe und die anderen Summen sind auch gewidmet ein paar noch und das war's. Also ich habe noch ein paar Verbindlichkeiten offen und das war's in Wahrheit. Jetzt muss ich mir schon überlegen, wie kann ich gut und sinnvoll ins Erwerbsleben wechseln.
Das heißt, du gehst jetzt in eine brotlose, was soll ich, das ist das Gegenteil, wie heißt das, brotlos gegenüber, eine Erwerbstätigkeit.
Genau, so. Ich werde jetzt einen Job brauchen. Genau.
Einen Job. Hast du schon Vorstellungen?
Ich habe schon ein paar, aber ich spekuliere nicht öffentlich drüber, weil am Ende heißt es ja, die Marlene hat das gesagt und hat sie das gemacht, also wirklich. Und
aber wird das wirklich hands-on sein, wirklich so manuell?
Ich bleibt mir nichts anderes.
Du gehst ja nicht in der Fabrik, aber man stellt sich das so vor.
Ach so.
Oder nein.
Ob jetzt eine Handwerkerin wäre oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Du hast Sachen, die dich interessieren, du wirst sehen. Aber es ist echt spannend, was du schon
meinst. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Es ist ein Aufstieg in den demokratischen Teil der Gesellschaft.
Das ist ganz eine böse Frage. Hast du schon mal gearbeitet?
Ich meine, habe ich.
Ja, okay, gut. Also, Manuel, ich rede jetzt von Manuel.
Ja.
Super. Ja, aber
überrascht dich das?
Nein, überhaupt nicht. Aber es sind so Fragen, die wahrscheinlich sich auch andere stellen. Also sowas,
ja, weißt du, worauf die sich einlässt? Weißt du, was sie tut? Ist sie durchgeknallt und Job suchen? Spinnt die? Ja, nee.
Also. Nein, das finde ich ja großartig. Das heißt, du kommst, bist im Erwerbsleben und hast eigentlich viel vor. Du bist ja noch jung. Du hast... Ja.
Wird auf jeden Fall aufregend.
Ja, ist richtig. Ja, super, wird aufregend. Eine neue Lebensphase wieder. Und wie muss man das jetzt vorstellen? Lebst du jetzt bescheiden oder im Verhältnis? Oder
ich versuche jetzt schon so, mein Leben so zu gestalten, dass ich in Einklang lebe mit den planetaren Grenzen, um es mal ganz schwammig zu sagen. Im Prinzip, ich versuche so verantwortungsbewusst zu leben, dass ich mir denke, wenn andere das so machen würden, wäre das okay oder nehme ich mir zu viel heraus oder nicht? Mhm. Also ich versuche schon, respektvoll und verantwortungsvoll umzugehen mit Grenzen, wirklich, also Grenzen, Klima ist das Erste im Kopf, oder? Und zu schauen, dass es passt. Mhm. Also ja, ich wollte nie einen so in Saus und Braus leben, das liegt mir nicht, das brauche ich nicht unbedingt, aber ja, ich glaube, es ist...
Oder glücklich leben.
Bitte?
Zufrieden und glücklich leben.
Ja, aber
erfüllt.
Halt, Ja, natürlich. Aber das bedeutet nicht, dass man sich deswegen nicht auseinandersetzen sollte mit Fragen, wie gesagt, klimatechnisch so Grenzfragen. Also das ist in meinem Kopf.
Klar,
das und ist ich
klar.
möchte ein okay. hoffentlich, wenn ich das schaffe, Aufstieg in die 99% der Gesellschaft, die brav ihre Steuern zahlen, da möchte ich da dabei sein und einen sinnvollen Beitrag leisten. Und wie das ausschaut, puh, werden wir sehen. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass meine Rolle sich verändern wird. Ich werde nicht die gleiche Art von Zeit haben, weil momentan die Arbeit, die ich mache, finanziert sich aus dem Vermögen, damit kann ich meine ganzen Kosten decken. Das wird irgendwann nicht mehr der Fall sein und deswegen werde ich nicht in der gleichen Art und Weise weitermachen können. Das ist, glaube ich, auch gar nicht sinnvoll, sondern es ist ganz wichtig, dass Dinge sich auch mal verändern und weiterentwickeln. Und wie sich dann gestaltet, wir werden sehen. Ja, ich weiß es halt selbst noch nicht genau und bevor ich hier mich um Kopf und Kragen rede, bin ich dann so ausweichend ein bisschen. Ich hoffe, du verzeihst es mir.
Ich wünsche dir nur das Beste. Du hast mich sehr beeindruckt.
Vielen Dank.
Inspiriert auch. Ich hoffe, viele andere auch. Und ich danke herzlich fürs Kommen. Ja, wir sehen uns im Eiles. Vielleicht haben wir ohne Journalist. Wir sehen uns
auf persönlich. Jeden Fall. Ja, würde mich freuen.
Gerne, alles. Danke vielmals.
Wunderbar, vielen Dank.
Danke. Ja. Im nächsten Podcast begrüße ich Lisa Trombisch, Gesellschaftsreporterin Society. Und es wird ein sehr interessantes Gespräch. Schaut zu. Danke.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.